Hallo, auch von meiner Seite. Ich bin der Gernot. Was heißt TÜV übersetzt? Also wir schießen ja auch Sitze. Ja, ich bin der Recaro. Ich bin verheiratet mit Martina. Ich habe 6 Kinder, 3 Enkelkinder. Die 2 davon sind gerade raus. Was heißt TÜV? Genau, also wegen dem Direkten, ihr werdet es überleben. Genau. Wer liebt Bedienungsanleitungen? Also ich nicht. Wer liebt Bedienungsanleitungen? Wer liest die sich vorher durch? Okay. Also ich eigentlich auch nicht. Naja. Also mit der Bibel sollte man es nicht so machen. Hier sind ein Haufen Bedienungsanleitungen drin fürs Leben, an denen man verstehen kann, wie das Leben funktioniert. Und wenn man sich die nicht durchliest und dann wartet, bis das Problem da ist, das ist nicht so gut. Bei den normalen Bedienungsanleitungen ist das okay. Wir haben bei Recaro die Regel, dass wir mit den wesentlichen Informationen immer im Kapitel 2 anfangen. Das ist ganz sinnvoll. Dann kann man sich den ganzen Sermon davor sparen. Mit der Bibel ist das nicht so. Genau, ich wollte anfangen und ein Stück wiederholen vom letzten Mal. Ich weiß nicht, waren vielleicht nicht alle da, aber ich wollte das einfach kurz wiederholen, weil das mit dem Thema heute zu tun hat. Wir hatten gesprochen über das biblische Menschenbild. So, das ist jetzt einer von uns. Da gibt's ein Herz, auf das wir aufpassen müssen. Und da drin ist bei denen, die von neuem geboren sind, der Heilige Geist. Genau. Und dann hatten wir gesagt, es gibt mehrere Bereiche in dieser Welt. Es gibt einen Himmel. Ja, in diesem, und zwar sagt Paulus, das ist der dritte Himmel. Und da sitzt Jesus auf dem Thron. Da ist der Fisch geputzt, da ist alles okay. Da ist die Herrschaft Gottes vollkommen sichtbar und da. Dann sind wir hier irgendwo auf der Erde, ja? Hoffentlich mit beiden Beinen. Und dann gibt es den ersten Himmel, das ist der normale, und dann gibt es den zweiten Himmel, und das ist der Himmel des Konflikts. Da steht in Epheser 6, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. So, und Epheser 6 sagt, dass wir da in einem Konflikt stehen. Und ich möchte das jetzt mal so einzeichnen, dass wir da irgendwie so mittendrin stehen. Ja, die Erde steht da mittendrin und der Mensch auch. Und hier findet ein Konflikt statt. Hier gibt es eine Finsternis. Und da gibt es da auch Sachen vom Reich Gottes, die auch in diesem zweiten Himmel abgehen. Die male ich mal hier auf dieser Seite einfach so mit dem Grünen. Und wir stehen dazwischen in einem Kampf. Denn unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Also Finsternis ist hier. So, was steht hier? Satan ist gefallen. Ja, die Bibelstelle wollte ich nachher noch komplett lesen. Da ist der Satan auf der Seite. Da gibt es Dämonen. Ja, das ist schwierig, ja. Ich versuche es, ja. Also hier gibt es gefallene Engel. Hast du mich draufgebracht? Größer kann ich nicht, das funktioniert dann nicht mehr mit dem Platz. Da gibt es Totengeister. Genau, das ist auf dieser negativen Seite. Hier gibt es natürlich auch Sachen auf der anderen Seite, wo ist mein Grün? Da gibt es die Engel Gottes zum Beispiel. Das sind auch und in diesem Konflikt stehen wir. Die meisten hier in unserer Welt, in unserer westlichen Welt, nehmen diesen Konflikt nur sehr wenig wahr oder ignorieren ihn bewusst. Das Problem beim bewussten Ignorieren ist, dass wir zum Spielball werden zwischen diesen Welten. Genau. Und jetzt lesen wir mal diesen Epheser 6 zusammen. Vielleicht könnt ihr dazu aufstehen, dann lesen wir das gemeinsam laut. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Gottes Wort ist. Zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste und eben hierzu wachend mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. So, das ist jetzt also das Kapitel 2, diese Bedienungsanleitung, die wichtig ist für dieses Thema Konflikt in der geistlichen Welt. Da müsste eins sein mit Epheser 6, mit diesem gelb und grün markierte. Genau. So. Hier das Ding ist, der Wille Gottes in diesem Bereich macht sich, oder das, was vom Willen Gottes hier geschieht in diesem Bereich, das, ist sehr stark abhängig von dem, wie wir uns verhalten. Manchmal sind wir da so ein bisschen blauäugig und wir sagen immer, dass bei allem, was passiert, egal ob das schlecht oder gut ist, ja, der Wille Gottes ist passiert sowieso. Und das stimmt so direkt nicht. Es passieren durchaus auch Dinge, die Gott so nicht geplant hat. Vieles Elend auf dieser Welt wollte Gott so nicht. Und hängt mit dem Versagen des Menschen zusammen. Nicht nur damals mit Adam, sondern auch mit unserem Versagen. Auch zum Beispiel, wenn wir nicht beten oder uns hier so verhalten, wie das notwendig ist, damit der Wille Gottes passiert. Ich wollte jetzt hier die blau markierten Sachen euch darauf euch hinweisen. Und zwar diese blau markierten Sachen hier in dem Text, das sind alles Sachen, die wir tun. Ja, da gibt es Sachen, die wir bekommen haben. Wir haben ein Schwert bekommen, wir haben einen Helm bekommen, wir haben so einen Brustpanzer bekommen, wir haben Stiefel bekommen. Die Nutzung ist unsere Verantwortung, ist meine Verantwortung. Und wenn ich die Sachen nicht nutze, dann habe ich auch nicht den Erfolg in dieser unsichtbaren Welt, den Jesus eigentlich für mich hat. Also wenn ich nicht die Stiefel anziehe, dann werde ich nicht so agieren dort, wie Jesus das für mich hat. Die grünen Stellen sind nochmal markiert. Da geht es darum, dass es ein Kampf ist in einer unsichtbaren Welt. mit geistlichen Mächten, und geistlich und geistig möchte ich hier mal ganz deutlich unterscheiden, weil geistlich ist Denken und geistlich ist in der unsichtbaren Welt. Es sind die übernatürlichen Dinge. Wir haben einen Geist bekommen, einen Heiligen Geist. Und der ist übernatürlich. Und der ist in uns das Potenzial, auch hier so agieren zu können, wie Jesus das von uns möchte. Genau. Okay, dann kommen wir zu einem Ausschnitt von diesem Text. Und vielleicht kannst du mal den Gürtel der Wahrheit zeigen. Genau. Die ganze Geschichte oder diese ganzen Bilder, die in diesem Epheser 6 Kapitel stehen, das sind Bilder aus von einem römischen Legionär. Die waren ja damit direkt konfrontiert. Die hatten das Militär da, wie jetzt auch die Soldaten, ständig vor Augen. Da liefen ständig die Römer rum, voll bewaffnet, und haben da ihre Dominanz gezeigt in Jerusalem. Das heißt, die wussten ganz genau, wie so einer aussieht. Und was wofür war, das wussten die auch. Das wissen wir oft so nicht mehr. Und deswegen möchte ich euch das so ein bisschen zeigen. Das ist der Legionär. Genau, da ist schon hier die Beschreibung dran, was der so alles hat. Das kann man auch schlecht lesen, oder? Naja. Da kannst du nochmal zurück auf den Gürtel der Wahrheit. Genau. Also der Römer hatte ein langes Gewand an, normalerweise, in dem er schlief, mit dem er sich zudeckte im Feld. Und das Ding, das erste ist, wenn der aufgestanden ist, dann musste er das ganze Geraffel irgendwie hochbinden, weil der sonst darüber gestolpert ist. Deswegen ist dieser Gürtel wichtig, so die ganzen Klamotten, die da so diese, weiß nicht, ob das da die Toga war, das weiß ich jetzt nicht so genau, also dieses Untergewand halt da, hochzubinden. Das wurde dann in den Gürtel gesteckt. Außerdem war da noch so eine gewisse Schutzfunktion mit drin, nämlich diese Lederriemen, die da so runterhingen, die hatten Metallplatten drauf und die hingen dann da unten so runter, dass der Soldat da auch ein Stück weit geschützt war und trotzdem beweglich unterwegs war mit diesen Sachen. Epheser 6 sagt, das ist der Gürtel der Wahrheit. Wir sind in unserer Gesellschaft sehr stark konfrontiert mit solchen Begriffen wie politisch korrekt oder politische Wahrheit oder das ist meine Wahrheit oder individuelle Wahrheit. Das sind alles Lügen. Alles Lügen. Es gibt nur eine Wahrheit, die ist Jesus, und es gibt meine Abweichung davon und eure Abweichung davon, das ist Lüge. Und wir treffen uns in der Wahrheit, das ist Jesus Christus. Es gibt da keine Individualität, keine Abweichung, alles das, was von Christus abweicht, ist Lüge. Und alles das, was Christus ist, ist Wahrheit, auch wenn wir es vielleicht nicht unbedingt verstehen. Wir müssen Wahrheit nicht unbedingt verstehen. Ja, viele Sachen werden wir erst verstehen, wenn wir im Himmel sind. Manche Sachen oder viele Sachen erklärt er uns jetzt schon. Genau. Es gibt eine Bibelstelle, 2. Thessalonicher oder Timotheus, das weiß ich jetzt nicht genau. 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Kann mal einer gucken. Und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren, also darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Wir haben Jesus angenommen, als wir uns bekehrt haben. Hier steht, dass wir die Liebe zur Wahrheit annehmen müssen. Eigentlich ist das ja auch die Liebe zu Jesus. Aber wir müssen uns das mal bewusst machen, dass das die Liebe zur Wahrheit ist. Es gibt da keine Toleranz an der Stelle. Es gibt einen anderen, es gibt einen Vater der Lüge. Da sagt Jesus in Johannes 8, Vers 44, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, Vater der Lüge fehlt da, ihr seid aus dem Vater der Lüge, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Diese politischen Verschobenheiten und so sind nicht harmlos und sie führen dazu, dass man zu Fall kommt, wie dieser Gürtel das Gewand zusammenhalten soll, damit der Soldat nicht stolpert. So werden Leute, die mit der Wahrheit Kompromisse machen, stolpern in ihrem Leben. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, Lügen haben kurze Beine, man kommt nicht weit mit ihnen. Das stimmt. Und wenn wir an unsere Gesellschaft denken, dann ist die Entwicklung schon echt tragisch, wie wir mit der Wahrheit umgehen und wie wir sie verargumentieren und verschieben. Genau, das ist die Welt, das ist das eine. Das andere ist, wie viel kann das bei uns greifen? Ja, und wenn man sich ständig in diesem Bereich der Welt bewegt, und ich denke mal, das tun wir ja alle mehr oder weniger, dann ist das Ding, dass wir nicht, ich will nicht so ticken wie die Welt. Ja, das kann ich nur, wenn ich meine Bedienungsanleitung lese, weil da kommen die Prioritäten wieder richtig. Der Teufel kommt nicht so dumm um die Ecke, dass er dir so profane Lügen erzählt, sondern der macht das schon geschickt, ja. Der verschiebt die Grenze Stückchen, 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 Stückchen. Und wenn du es dann merkst und du bist vorher nicht wachsam gewesen, dann ist das schon relativ weit, bevor du es merkst. Und es ist gut, wenn du es möglichst früh merkst und dagegen auch vorgehst. Und die Bibel ist das, mit der du da agieren kannst. Gottes Wort ist die Wahrheit. In 1. Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also wenn wir nicht von dieser Political Correctness oder wie immer man das da gerade so nennt, infiltriert werden will, der muss sich im gleichen Maß einfach mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, sonst hat man da ganz schlechte Chancen. Das Gute ist, dass Jesus am Kreuz den Teufel besiegt hat und deshalb siegt letztendlich auch die Wahrheit. Also so in der Welt sieht das manchmal sich so aus, da hat man oft so das Gefühl, dass die Lüge ist ja eigentlich stärker. Ja, die lügen halt so viel, die Presse so viel Verschiebungen und so, die Wählerschaft ist so manipuliert, dass sie so wählt, wie die das wollen. Genau, in vielen Fällen zumindest. Letztendlich siegt die Wahrheit, weil die Wahrheit Jesus selber ist. Wenn wir mit Wahrheit gefüllt sind, dann werden wir nicht fallen. Die erste Frage ist bei der Wahrheit, das stelle ich auch immer wieder fest, die erste Frage ist, wenn da eine Aussage kommt in der Bibel oder jemand dir irgendwas sagt, die erste Frage ist nicht, wie geht es mir damit? Das ist bei vielen, merke ich, die erste Reaktion, geht es mir damit gut, geht es mir damit schlecht? Setzt mich das unter Druck oder fühle ich mich damit wohl? Und gerade so Sachen, die einen unter Druck setzen. Und diese Sachen, die Bibelstelle kann einen durchaus unter Druck setzen. Diese Realität kann einen durchaus unter Druck setzen, oder? Ich meine, wenn ich weiß, was hier abgeht und das mitkriege, da kann ich schon auch Angst kriegen, oder? Also mir geht's manchmal so. Wobei Angst hier auf die Seite gehört, ja. Dieses Reich hat einen Charakter. Das ist der Charakter des Teufels. Und dieses Reich hat einen Charakter. Das ist der Charakter von Jesus. Hier, der Charakter von Jesus ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Gerechtigkeit, Sanftmut. Und hier ist Lüge, Druck, Macht, Manipulation, Angst, Furcht, Bitterkeit. Diese Sachen sind alle hier. Und so kann man die Sachen unterscheiden am Charakter. Ja, wenn du merkst, dass du mit Angst reagierst, du kannst auch auf Wahrheit mit Angst reagieren. Also du siehst eine Herausforderung in der Bibel und du reagierst mit Angst. Das heißt nicht, dass es nicht die Wahrheit ist. Sondern das heißt, dass meine Reaktion darauf eine falsche ist. Nämlich, ich reagiere nicht mit Glauben, sondern ich reagiere mit Angst. In dem Moment, wo ich mit Angst reagiere, bewege ich mich hier. In dem Moment, wo ich mit Glauben reagiere, bewege ich mich hier. Genau, die Frage ist nicht, wie geht es mir damit, sondern die Frage ist, als erstes ist es wahr. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Wie reagiere ich mit Glauben auf Herausforderungen, die ich in der Bibel finde? Genau. Und dann geht es auch bei dem Gürtel der Wahrheit natürlich um unseren Charakter. Je mehr wir uns in der Wahrheit bewegen, desto mehr prägt das unseren Charakter. Ganz besonders prägt unseren Charakter alles das, was wir vor dem Einschlafen machen. Wenn ich vor dem Einschlafen einen blöden Film gucke, dann weiß ich, mit welchen Gefühlen ich morgens früh aufwache. Das heißt, es hat mich 8 Stunden Zeit gehabt, mich zu prägen. Wenn ich abends Lobpreis mache oder noch eine Predigt höre, das machen wir übrigens auch relativ viel, dass wir irgendwelche Predigten uns im Internet raussuchen, muss man gucken, was man sich da raussucht, gibt auch einen Haufen Scheiß. Genau, aber wenn wir Lobpreis machen, dann singe ich das Lied morgens noch. Ich wache auf und habe das Lied im Kopf. Dann weiß ich, was mich die ganze Nacht geprägt hat. Deswegen sagt die Bibel, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Warum? Weil wenn so ungeklärte Konflikte, wenn wir keinen Frieden haben und damit ins Bett gehen, das hat massiven Einfluss auf unsere Persönlichkeit und es formt uns 8 Stunden lang. Und das soll da vermieden werden, dass negative Dinge uns über die Nacht hin prägen. Gut, dann brauche ich mal den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist dieser Brustpanzer, der da gemeint ist. Das sind so Blechstreifen, die mit Lederbändeln zusammengehalten werden, damit die auch noch flexibel sind. Die schützen den Bereich der Organe und des Herzens von dem Legionär. Genau, die Lunge ist auch dabei. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die wir durch Jesus Christus haben. Also Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, Vers 21, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also vom Prinzip her haben wir das. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Okay, hier ist schon mal ein kleiner Anspruch drin. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, also wir sollen uns auch gerecht verhalten. Das ist hier der Anspruch. Das Ding ist, generell die Dinge, die wir haben von Jesus, also auch diese Gerechtigkeit, die wir haben von Jesus, wie wird die wirksam in unserem Leben? Die wird wirksam dadurch, dass wir es glauben. Alles das, was wir im Himmel haben, wir haben einen Haufen Verheißungen. Die Bibel ist voll von Verheißungen und das ist im Himmel Tatsache. Das ist hier ist das Tatsache. Da ist das fixiert. Ja, du bist auch mit Christus schon da oben und da ist das so. So, und ob du das hier erlebst, das ist abhängig von deinem Download. Und das ist dein Glaube. Wenn du das nicht glaubst, dann kannst du im Himmel gerecht sein und du erfährst davon, du erlebst davon gar nichts. Wenn du nicht glaubst, dass du in Christus geborgen bist, dann wirst du dich nicht geborgen fühlen. Das ist so. So, das heißt, der Kampf ist um das, was wir glauben. Auch um das, was wir wissen, aber um das, was wir glauben. Weil dadurch, dass wir glauben, kommt das, was Jesus für uns getan hat, in unser Leben und durch uns in diese Welt. Deswegen alles das, was an Heilungen geschieht im Neuen Testament durch Jesus, das, also ich weiß nicht, ob 100% alle, aber mindestens 90% sagt Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. Ganz viel, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat, das ist die Möglichkeit, das hier erlebbar zu machen, was im Himmel schon Tatsache ist. Und das muss man trainieren. Der Glaube wächst, wenn wir uns, normal mit Jesus leben, wenn wir im Heiligen Geist leben, wenn wir die Bibel lesen, dann wächst unser Glaube, in unserer Nachfolge. Genau, es gibt eine Möglichkeit, sich diesen Brustpanzer auszuziehen. Die steht in Matthäus 18, Vers 23 bis 35. Und zwar geht es da um den Schalksknecht. Der Schalksknecht hat, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele Millionen das sind, von seinem König erlassen bekommen, weil er ihn gebeten hat, und geht raus und schnappt sich einen anderen, der ihm irgendwie 2 Tageslöhne schuldig ist, relativ leicht zurückzubezahlen, und wirft ihn deswegen ins Gefängnis. Und der König zitiert dann diesen Schalksknecht zurück und sagt so: Und weil du das getan hast, wird alles fällig, was ich dir bisher vergeben habe. Das ist eine ganz doofe Situation, weil da steht dann, er wird ausgeliefert den Peinigern. Das sind wahrscheinlich hier diese Dämonen gemeint, das, was da ist. So, dann hast du damit massiv zu tun, mit der Sache. Und der Grund ist, weil du dir das Ding ausgezogen hast, indem du einen Bruder angeklagt hast. Das ist der Grund. Sonst könnte dich das hier gar nicht treffen in dem Bereich. Jetzt gibt es eine Standardverwechslung, die wir machen. Wir schmeißen in einen Topf Anklagen und Beurteilen. Wobei das relativ leicht zu unterscheiden ist. Anklagen richten sich immer gegen eine Person. Und Beurteilen richtet sich immer gegen einen Sachverhalt. Beurteilen sollen wir alle Dinge, und wir beurteilen sowieso alle Dinge. Die Psychologen sagen dir auch, du beurteilst sowieso immer alles. Nur manche Sachen beurteilst du bewusst und manche beurteilst du unbewusst. Wenn du hier von hier nach Hause fährst, du triffst 100.000 Entscheidungen, du siehst 100.000 Sachen und filterst Sachen weg, die du für unwichtig hältst, und richtest deine Aufmerksamkeit auf Sachen, die du für wichtig hältst, hoffentlich Verkehrsschilder und weißt du was, rechts von links und irgendwelche anderen Sachen nicht. Und du lebst sowieso so, indem du alles beurteilst. Es geht gar nicht anders. Du beurteilst manche Sachen bewusst und manche unbewusst. Und die Bibel sagt sogar, wenn wir reif sind, dass wir geistlich beurteilen können und sollen. Das heißt, ich sage, diese Sache ist böse oder das, was du tust, ist böse. Aber ich richte mich nicht gegen eine Person. Ich klage keine Person an. Sobald in meinem Herzen was ist gegen eine Person, da wird's schwierig. Ja, vor allen Dingen, wenn das ein Bruder oder eine Schwester ist, dann wird's schwierig, dann ziehst du dir das Ding aus und dann bist du lebensgefährlich unterwegs, weil dann ist dein Herz nicht mehr geschützt. Also durch den Schild des Glaubens vielleicht noch, das kann man ja noch so davor halten, ja. Aber du begibst dich in eine lebensgefährliche Situation. Das musst du wissen. Das ist Bedienungsanleitung. Und wir wollen nicht doof sein, ja. Also ich möchte nicht doof sein. Und das ist nicht immer lustig, anderen Leuten zu vergeben. Also ich finde es nicht lustig. Ich kämpfe da schon auch ganz massiv mit. Aber es ist lebensnotwendig. Und deswegen tue ich das. Nicht, weil ich den so toll finde, sondern weil ich dabei nicht umkommen will, geistlich umkommen. Genau, prüfen und beurteilen. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was das Gute, das Wohlgefällige und vollkommene, der vollkommene Wille Gottes ist. Also du bist verpflichtet, die Sachen zu prüfen. Genau. Das war der Punkt, der mir am Anfang, den habe ich zum Schluss gemacht, die Schuhe zu treiben, das Evangelium. Für die Bereitschaft, das kannst du dir mal zeigen? Jörg? Ah ja, genau. Also die habe ich gefunden im Internet. Und mit diesem Begriff Evangelium ist in der letzten Zeit ganz viel Missbrauch getrieben worden, meiner Meinung nach. Wir reduzieren das auf Jesus liebt dich. Aber das stimmt zwar, aber das hat mit dem Evangelium gar nichts zu tun oder wenig zu tun. Jesus hat seine Jünger rausgeschickt und gesagt, verkündet das Evangelium. man muss wissen, bei den Römern oder auch in dieser ganzen Zeit, da war das so, die hatten ja kein Internet und den ganzen Kram, den wir so hatten. Das heißt, wenn da was 100 Kilometer weiter passiert war, dann dauert das relativ lange, bis das ankam. Also wenn Stuttgart besiegt worden wäre, dann hätten die in Schwäbisch Hall sich immer noch so verhalten, wie wenn Stuttgart der Chef ist. Bis nach 3 Tagen dann vielleicht einer vorbeigekommen ist und sagt, hey, hört mal her, ja, das ist ein anderer König, ihr müsst die Gesetze befolgen. Und das war eine Person, das waren Boten, die rumgeschickt worden, die, ich glaube, die hießen Evangelos, ich habe es nicht gefunden, ich habe es gesucht. Die wurden rumgeschickt, zum Beispiel Rom hat irgendwie Israel besiegt in einer entscheidenden Schlacht, die waren alle kaputt und dann wurden in die Hauptstädte wurden Boten geschickt und die haben da mitgeteilt, auf dem Marktplatz oder wie auch immer. Die waren wahrscheinlich auch nicht alleine unterwegs, sondern mit entsprechendem Militär und haben gesagt, also hört mal her, ihr seid jetzt unter der Herrschaft Roms. Ihr seid nicht mehr, ihr seid jetzt Provinz von Rom. Und für euch gilt ab heute römisches Gesetz. Das war ein Evangelos. Manche haben sie umgebracht, weil sie das nicht geglaubt haben. Ja, ich meine, wenn du in so eine Stadt kommst, die finden das ja nicht unbedingt lustig, dass jetzt die Römer Chef sind. Das war schon nicht ganz ohne Risiko. Und das ist ein Evangelos. Genau. Das ist die Bereitschaft für das Evangelium. Also die Soldaten des römischen, die Sandalen des römischen Soldaten bestanden aus einer stabilen Sohle, aus diesen Nägeln, damit die auf jedem Untergrund sicher stehen konnten und aus Riemen, die so den Fuß gestützt haben. Da gab es dann noch Sachen für den Winter dazu und so weiter. Aber es ging darum, dass man in jeder Situation einen sauberen Stand hatte. Im Kampf, wenn du da ausrutscht und unter die, dann ist ganz schlecht, ja. Also genau. Was heißt das jetzt übertragen für uns? Übertragen für uns heißt das, verkündet das Evangelium, heißt, du hast heute die Möglichkeit, die Seite zu wechseln. Von der Seite Satans auf die Seite Gottes. Das heißt Evangelium verkünden. Ja, Jesus hat gesiegt am Kreuz. Der Evangelos, das sind wir. Wir gehen nach draußen und sagen, pass mal auf, du hast heute die Chance, freiwillig dich unterzuordnen. Ansonsten, wenn die Städte das nicht angenommen haben, dann sind die Römer nochmal gekommen und dann war alles eben. Dann haben die alles platt gemacht. Ja? Wenn so eine Stadt sich nicht freiwillig untergeordnet haben, so ähnlich, sage ich mal, wird das am Ende der Zeit auch sein. Da wird Jesus seine Herrschaft durchsetzen. Jetzt ist Gnadenzeit und jetzt haben alle Menschen die Möglichkeit, sich freiwillig unter Jesus unterzuordnen. Das ist ein ganz anderes Verständnis von Evangelium, als wir normalerweise hören, oder? Also, mir ist es mit dem Punkt am schwersten gefallen. Ich habe den ganz lange weggelassen, weil ich das irgendwie nicht so greifen konnte. Aber es geht um Herrschaft hier. Es geht nicht um lieb und nett und es geht dir besser. Darum geht es nicht. Das Reich, das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Matthäus 10, Vers 7. Okay, ein weiteres Instrument ist dieser Schild des Glaubens. Genau, der römische Schild. Die Römer waren strategisch gut durchdacht. Die haben ja auch das mit diesen Straßen eingeführt, damit sie ihre Truppen möglichst schnell verschieben können. Dazu waren auch diese guten Schuhe wichtig, dass die möglichst viel Strecke zurücklegen konnten in kurzer Zeit, dass der römische Kaiser seine Soldaten hier und da und dort überall zack, zack zur Verfügung hatte, so wie das nötig war in diesem Riesenreich. Und unter anderem hatten sie diesen Schild, das ist ein Langschild, der ist nicht für den Nahkampf. Das ist ein Holzkonstrukt im Hintergrund und das ist mit Leder bespannt, hier schön bemalt auch. Der war in erster Linie dazu da, Pfeile abzuwenden. Und zwar wurde dieser Schild ins Wasser gelegt vor dem Kampf, damit er schön durchtränkt und nass war, weil es war üblich, zu der Zeit mit Brandpfeilen zu schießen und denen sozusagen dann Feuer unterm Hintern zu machen, den angreifenden Soldaten. Und die Römer hatten sich da was überlegt. Der Schild ist fast mannshoch. Das heißt, wenn der in die Knie ging, war der komplett weg. Und die dahinter waren komplett geschützt. Die dahinter haben ihre Schilder so als Dach gehoben, dass auch von oben nichts kommen konnte, so mit Steine werfen und so. Da gab es dann verschiedene Formationen, die so mit ihren Schildern gemacht haben. Ich glaube, die konnten da auch irgendwie das so als Rampe benutzen und da hochlaufen und so weiter. Die waren also recht gut drauf, die Römer. Und hier in Epheser 6 wird das verglichen mit dem Glauben. Das Gute ist, mit dem Schild kann man nicht nur sich selber schützen, sondern auch andere. Das ist ein Faktor, der eigentlich fürs Gebet für uns wichtig ist. Genau. Wichtig war auch, das sieht man bei der Schildkröte, dass man im Glauben zusammensteht. Also wenn jeder nur einzeln steht, dann ist das schon mal nicht schlecht. Aber wenn das hier so eine Formation bildet, und ja, und dann haben die da meistens noch hier so ihre Lanzen durchgehalten nach vorne, dann konnten die recht geschützt relativ nah an den Feind dran und die haben nicht vorher schon Verluste gehabt, bevor es dann zum Nahkampf kam. Dieses Ding heißt Schildkröte. Genau, wenn du durch Glauben, wenn du diesen Schild des Glaubens trägst, dann wirf dich so leicht nichts aus der Bahn. Auch Sachen, die vielleicht nicht so schön sind im Leben, die wahrscheinlich jeder von uns auch schon hatte, aber wenn du mit Glauben reagierst, dann scheiterst du daran nicht. Das Ding ist eigentlich, dass wir lernen, auf alle Herausforderungen, auf jede Not, auf alles das, was uns begegnet, mit Glauben zu reagieren. Immer wenn du mit Glauben reagierst, dann ist die Not vielleicht nicht weg. Aber du kommst nicht zu Fall. Du scheiterst nicht in deinem Leben mit Jesus. Ja, du bist siegreich in seinen Augen, in einfach in Jesus. Unabhängig davon, wie sich die Notsituation oder das, was dir begegnet ist, vielleicht entwickelt, wenn du im Glauben bist, dann kann dir das alles nichts anhaben. Genau. Was sind diese Pfeile des Bösen? Ich habe nachgeguckt, was zu den feurigen Pfeilen, was ich dazu finde in der Bibel, Psalm 64, Vers 3 und 4. Welche ihre Zunge geschärft haben, gleich einem Schwert ihren Pfeil angelegt, bitteres Wort, um im Versteck zu schießen auf den Unsträflichen. Plötzlich schießen sie auf ihn und scheuen sich nicht. Also da geht es um Worte, die hintenrum geredet werden, um auf den Gerechten zu schießen. Also auf andere, die in Jesus sind. Ja, Gerechte sind die, die in Jesus sind. Also da richtet sich wieder was gegen eine Person. Dann steht in Sprüche 25, Vers 18, Hammer und Schwert und geschärfter Pfeil, so ist ein Mann, der gegen seinen Nächsten falsches Zeugnis ablegt. Also da wird jemand verleugnet. Oder Jeremia 9, Vers 8, ihre Zunge ist ein mörderischer Pfeil, man redet Trug. Mit seinem Mund redet man Frieden mit seinem Nächsten und in seinem Innern legt man einen Hinterhalt. Das finden wir in unserer Gesellschaft relativ häufig. Das ist hintenrum, also vornerum freundlich, hintenrum böse. Das sind diese Pfeile, die gemeint sind, die wir abwehren können mit dem Schild des Glaubens. Du kannst es nicht verhindern, dass man schlecht über dich redet. Das geht nicht, ja, oder nur bedingt. Aber es wird dir nicht schaden, wenn du mit dem Schild des Glaubens reagierst. Wenn du hinter diesem Ding stehst, dann macht dir das nichts. Oder es tut dir trotzdem weh, aber es kann dir nicht wirklich schaden. Ja, dass es einem nicht weh tut, das weiß ich nicht, das kenne ich nicht. Es tut mir trotzdem weh. Aber es bringt einen nicht ins Straucheln, nicht ins Fallen. Wir gehen im Glauben weiter. Wir lassen uns nicht entmutigen. Genau, Glaube überwindet die Welt. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Gut, dann kommen wir zum Helm des Heils. Das war dieser römische Helm. Der schützte den Kopf, den Nacken und die Wangen. Wurde auch mit Riemen gehalten, innen so ein bisschen ausgepolstert. Das mussten die, glaube ich, selber machen. Das war serienmäßig nicht dabei. Genau. Es geht bei dem Helm des Heils geht's um unsere Gedanken. Da gibt's nachher auch noch eine andere Bibelstelle, die, oder ich lese sie euch gleich vor. 2. Korinther 10, Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch, also gemeint ist im natürlichen Leben, wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, in Klammern natürlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen. Indem wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Das ist was, das geht da oben ab, in der Birne. Beispiel. Du kommst in den Gottesdienst und siehst irgendjemand und denkt, dass der sich hierher wagt, ja, so wie der lebt. Und als nächstes kommt der Gedanke, oh, was bist du für ein schlechter Mensch, also zu dir selber, ja, und du willst nachher Abendmahl feiern? So, das sind zwei Gedanken gewesen. Ich behaupte mal, die waren gar nicht von dir. Das ist ein Angriff auf deine Gedanken. Und der Feind, der spielt Psychospiele mit dir, indem er dir Gedanken schickt, die sich gegenseitig verklagen. Luther hat gesagt, wir können nicht verhindern, dass die Tauben über unseren Kopf fliegen, aber wir können verhindern, dass sie Nester bauen. Das heißt, manche Gedanken, die du so hast, auch böse Gedanken, auch negative Gedanken, die brauchen dich gar nicht beeindrucken. Die kannst du einfach wegschicken mit dem Helm des Heils. Du kannst sagen, nee, sorry, tut mir leid, ihr seid nicht von mir. Raus, im Namen Jesus. Ja, ich liebe meinen Bruder, das sagt das Wort, fertig. Ja, ich entscheide mich dazu. Und diese Gedanken, die schicke ich weg. Ich muss in den Gedanken, hier steht, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischig, sondern mächtig zur Zerstörung von Festungen. Diese Festungen sind Gedanken, die sich da oben festgesetzt haben. Festungen sind gemeint, zum Beispiel so Raubritterburgen. Ja, du kannst nicht glauben, dass Jesus dich versorgt in diesem Bereich. Finanziell oder irgendwie. Warum? Weil du ganz oft erlebt hast, dass du Mangel hattest. So, und jetzt hat der Teufel es geschafft, mit dieser Notsituation da oben eine Raubritterburg zu bauen. In deinem Denken und eine Festung aufzubauen gegen das, was eigentlich in der Bibel steht, dass Jesus dich versorgt. Mit allem, was du brauchst. Auch finanziell, auch gesundheitlich, auch egal, was das ist. Und du kannst es nicht glauben. Und du merkst das daran, dass es eine Festung ist. Wenn du daran denkst, dann kommt so eine ganz starke Entmutigung. So eine Hoffnungslosigkeit. Und da muss es klingeln. Weil das ist geistlich, das ist nicht natürlich, das ist geistlich. Da hat sich was festgesetzt. Und du kannst diese Festungen in deinem Denken zerstören durch das Wort Gottes, indem du die Verheißungen in Anspruch nimmst. Der Helm des Heils, das sind die Verheißungen, die wir haben in der Bibel. Wenn man damit zu tun hat, es ist immer, hat man eine gute Quote mit den Verheißungen immer in den Psalmen. Ich lese dann ganz gerne Psalmen. Ich unterstreiche dann auch immer fleißig, was zu mir redet an Verheißungen. Warum? Weil wenn ich in so einer Situation bin, dass ich merke, ah, du wirst hoffnungslos oder so, und das kommt leider durchaus vor. Ja, also ist es nicht so, dass ich da irgendwie, ich will mich da nicht vor souveräner machen, als ich bin. Also müsste man meine Frau fragen, ja. ich kämpfe da an verschiedenen Punkten. Und ich denke, jeder hat da seine Punkte, wo er da kämpft. Und das, was da hilft, ist, wenn wir die Verheißungen nehmen und uns daran festhalten. Und ich hatte Zeiten, da habe ich mir die Bibel unter das Bett gelegt, weil ich unter das Kopfkissen gelegt, weil ich so Schiss hatte. Ja, als ich alleine war mit den drei Großen oder so. Ich habe da so gekämpft an manchen Ecken. Aber das, was da dich schützt, das sind die Verheißungen. Das ist der Helm des Heils. Und die musst du wissen und lern sie auswendig und unterstreich sie in der Bibel. Oder schreib sie dir an den Spiegel oder was auch immer. Das ist ein Kampf, der da stattfindet um unser Denken. Und es ist nicht selbstverständlich, dass du den gewinnst. Auch das, dass wir viel zu früh Gedanken als unsere eigenen annehmen, ist was, wo der Teufel ganz viel Verdammnis bringt über Leute. Ja, wir fühlen irgendwie ein negatives Gefühl oder haben einen negativen Gedanken jemandem gegenüber. Und dann ist es ganz leicht, dass wir nach innen schlagen und sagen, ah, du bist aber schlecht, dass du so denkst. Ja, das ist Verdammnis, nennt man das. So, und das ist der Teufel. Das ist eigentlich das Ziel gewesen. So, jetzt fühlst du dich schlecht und bist ein Stück weit auch blockiert durch das dich schlecht fühlen in der Beziehung zu Jesus. Aber eigentlich war es ein Gedanke vom Teufel. Du hättest ihn nur wegschicken brauchen. Jetzt sagen wir, im Namen Jesus raus. Ja, das ist nicht die Wahrheit. Genau. Und so versucht er dann auch da wieder eine Festung zu bauen. Jetzt kommen wir zum Schwert des Geistes. Genau. Ich habe mal ein Bild gesehen, das hat mich überrascht. Ich habe aber irgendwie noch keine so richtige handfeste Auslegung dafür. Ich habe gesehen in einem Gottesdienst, dass ich ein Schwert in der Hand habe. Das ist jetzt nicht so einfach wie das, sondern richtig toll besetzt mit so, ich kenne mich mit den Edelsteinen nicht so gut aus, ja, mit also so einem Zeug, also richtig verziert, cool, echt cool das Ding. Und dann habe ich das rausgezogen und als ich das rausgezogen habe, habe ich mich total erschreckt. Warum? Weil dieses Ding ist brutal scharf, übernatürlich scharf. Das ist nicht nur so ein Ding aus Stahl. Das ist so wirkungsvoll, also ich habe mich richtig erschrocken über dieser übernatürlichen Schärfe, die dieses Schwert hat. Das Schwert ist die einzige Angriffswaffe des Soldaten im Nahkampf. Da für den Fernkampf gab es dieses Pilum und alles mögliche andere auch noch, aber für den Nahkampf gab es dieses Schwert. Und es hat diese Schärfe, wenn wir damit richtig umgehen. Es ist in der Lage, den Feind zu töten. Also damit sind nicht Menschen gemeint, ganz klar. Da sind nicht Menschen gemeint. Damit sind Dinge gemeint, die hier agieren. Ja? Wir sind in der Lage, damit massiv hier einzugreifen. Das Ding ist aber für den Nahkampf. Also das heißt, da ist vorher schon relativ viel gelaufen. Und wenn du den Rest nicht hast, dann kommst du bis dahin gar nicht. Dann bleibst du vorher auf der Strecke. Ohne Schild des Glaubens, ohne Brustpanzer der Gerechtigkeit. 100 Meter vielleicht, ja, bist du fertig. Genau. Und was bedeutet das? Dieses Schwert des Glaubens, das ist das Wort Gottes. Und ich habe verschiedene Bibelstellen gefunden, wo dieses Schwert Einsatz findet durch Jesus selber. Das lese ich euch jetzt mal vor. 2. Timotheus oder Thessalonicher, bei mir steht nur TH. 2, Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Jesaja 49, Vers 2, und er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert. Er hat mich versteckt in dem Schatten seiner Hand. Er macht mich zu einem glatten Pfeil und hat mich verborgen in seinem Köcher. Er macht meinen Mund wie ein scharfes Schwert. Dann Offenbarung 1, Vers 16. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Also Jesus. Und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Also dieses Angesicht von Jesus. Also es geht um dieses scharfe, übernatürlich scharfe, zweischneidige Schwert. Es gab so auch einseitig scharfe Schwerter, aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Offenbarung 19, Vers 21, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwerte dessen, der auf dem Pferd saß, welches Schwert aus seinem Mund hervorging und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Also, das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, das geht aus dem Mund von Jesus und genauso aus unserem Mund auch. Das heißt, wir sprechen das Wort Gottes aus in eine herausfordernde Situation. Das ist das Schwert des Geistes. Und damit kannst du die Situation verändern. Das andere ist alles zum Schutz für deine eigene Situation. Aber in diesem Fall hast du Einfluss auf die Politik, auf die Dinge um dich rum. Es ist die Macht dieser Welt ist eigentlich in die Hände der Gemeinde gelegt. Wir überlassen sie den Politikern und den Pressen und dem Geld und was auch immer. Die Weltherrschaft ist eigentlich in die Hände der Gemeinde gelegt. Und wir sind in der Lage, diese Welt zu verändern. Nicht einfach so, wie wir wollen, willkürlich. Wir können sie aber verändern, geführt durch den Heiligen Geist. Das heißt, zu dem Thema vom letzten Mal, hier muss der Heilige Geist auf dem Thron sitzen, damit du das Ding richtig einsetzen kannst. Das heißt, du musst Gottes Stimme hören, weil du bist sein Schaf. Ja, du musst darauf reagieren und du musst in der Situation das Wort Gottes aussprechen, das er dir gibt. Und das muss nicht unbedingt Sinn machen. Du musst es nicht unbedingt verstehen, was du da tust. Aber es muss vom Heiligen Geist kommen. Ja, genau. Sinnvoll dafür ist, wenn man Bibelstellen auswendig kann, zentrale Bibelstellen auswendig kann, wenn man zum Beispiel merkt, dass jemand unter Verdammnis leidet oder so, ja, dann sprecht Bibelstellen von der Gerechtigkeit, die Jesus für denjenigen am Kreuz erkämpft hat, aus über der Person. Das braucht er gar nicht mitkriegen. Das kannst du zu Hause machen für dich. Das ist Gebet, das ist eine Form vom Gebet. Genau. Für dich selber ist das auch wichtig. Das nennt man Proklamieren. Wir sprechen aus, was das Wort Gottes sagt und wir stehen dazu oft in Widerspruch zu dem, was wir gerade erleben. Deswegen ist es ein Kampf. Manche Stellen sprechen von einem Lobpreisopfer zum Beispiel. Ja? Da beten wir an und wir fühlen uns nicht danach, sondern es ist ein Opfer, jetzt hinzustehen und Gott anzubeten und ihm zu sagen, wie toll er ist, obwohl meine Nase gerade richtig im Dreck hängt. Das ist ein Lobpreisopfer und das hat im Himmel einen ganz großen Wert. Und wenn wir dann in solchen Situationen, in denen wir angefochten sind, das Wort Gottes aussprechen, die Wahrheit des Wortes Gottes aussprechen, im Widerspruch zu der Situation, das nennt sich Proklamieren und dadurch ändert sich vieles. Es ändert sich immer dann was, wenn wir das in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist machen. Weil das Wort und der Heilige Geist müssen immer zusammengreifen. Ja? Manchmal machen wir das aus unserem Menschlichen heraus, das ist sicher auch nicht schlecht, aber wirkungsvoll wird es dann, wenn du kämpfst aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Laut Bibel lesen verändert deine Familienatmosphäre. Wir stellen das fest, morgens, wenn wir anfangen mit Lobpreis oder mit laut Bibel lesen, dass einfach die Atmosphäre in unserem Haus verändert. Und wenn ich das schleifen lasse, dass es anders ist, dass die Kinder mehr spinnen oder irgendwie, dass es anders läuft. Und Jesus vor anderen bekennen hat auch so eine Auswirkung. Es gibt eine Bibelstelle, die sagt, dass wenn wir Jesus vor den Menschen bekennen, dann bekennt er uns vor dem Vater im Himmel. Das hat massiv geistlichen Einfluss auf unser Leben. Okay, dann brauche ich noch mal 18, 19. Ne? Wo ich das jetzt hin? Kannst du noch mal die Epheserstelle zeigen? Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Wir fangen, oben fängt der Text an mit in der Macht seiner Stärke. Also nicht aus unserer Kraft, aus seiner Kraft hast du hier keine Chance, ja? Du brauchst die übernatürlichen Fähigkeiten, die der Heilige Geist dir gibt, um hier zu agieren. Menschlich hast du da gar keine Sonne. Und dann endet das unten hier mit 6,18. Zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und eben hierzu wachend mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Auch hier ist die Quelle wieder der Heilige Geist. Also am Anfang aus der Macht seiner Stärke und am Ende auch. Beten im Geist ist eigentlich gemeint Sprachengebet. Also aus der Quelle des Heiligen Geistes in dir heraus betend. So kannst du das leben und umsetzen. Genau. Gibt es einige Bibelstellen, die ich euch jetzt nur kurz vorlese. Das sollte, glaube ich, nochmal ein extra Thema werden. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt. Oder seid beständig werdend voll Geistes, steht da eigentlich korrekt. Das heißt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und redet zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singen und spielen dem Herrn in eurem Herzen. Auch hier heißt es, korrekter übersetzt, ihr werdet voll Geistes, indem ihr redet. Also indem ihr Lobpreis macht, indem ihr Gott anbetet, indem ihr Jesus singt in eurem Herzen. Und indem, Vers 20, danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Spruch meiner Frau, sagt Danke. Indem du Danke sagst für die Situation, auch wenn du sie vielleicht nicht magst, sagst, ich vertraue dir, Jesus, du reagierst mit dem Schild des Glaubens. Indem du Danke sagst, positionierst du dich anders und der Heilige Geist kann durch dich hindurch in dieser Situation arbeiten, an dir und durch dich durch und für andere.